Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Steht der Nahe Osten vor einer neuen Unordnung? Das ist unser Thema jetzt. Der 1. Juli in dieser Woche, das war ein wichtiges Datum im Nahost-Friedensprozess und für die Region insgesamt. Die neue israelische Regierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag ja festgeschrieben, dass sie ab diesem 1. Juli mit der Annexion palästinensischer Gebiete im Westjordanland beginnen kann. Bisher, bis zu diesem 3. Juli jetzt, hat es keine Annexionen gegeben, aber die Gefahr droht natürlich weiterhin. Wie kann die Weltgemeinschaft darauf reagieren? Dazu muss vor allem die deutsche Regierung eine Haltung finden, denn sie hat auch an diesem 1. Juli die Ratspräsidentschaft für die EU und Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Mit uns diskutieren deshalb heute Andreas Nick, er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Deibes, die diplomatische Vertreterin der Palästinenser hier in Berlin, Shimon Stein, früher Botschafter für Israel in Deutschland und Dr. Peter Lintl von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Herr Lintl, alle haben nun auf diesen 1. Juli geschaut, die meisten mit großer Sorge, einige auch natürlich mit großer Hoffnung und dann passiert nichts. Haben Sie eine Idee, warum nichts passiert ist?
Ja, das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund wird sicherlich sein, weil die US, die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Position selbst noch nicht intern klar gemacht haben. Da gibt es verschiedene Lager und das wird wohl der Hauptgrund sein. Zudem muss man sagen, dass scheinbar der internationale Druck zumindest auch auf das Ganzlager einigermaßen gewirkt hat. Also der kleinere Teil der Opposition, der nicht zu Netanyahu, zu den Netanyahu-Unterstützern gehört. Und die haben sich wohl von dem internationalen Druck auch etwas beeindrucken lassen und sind jetzt vorsichtiger geworden.
Shimon Stein, es wusste wohl nicht mal der Außenminister noch am Mittwoch in einem Radiointerview, was Netanyahu an diesem 1. Juli plant. Ist das wirklich vorstellbar?
In Israel ist alles vorstellbar. Und das zählt dazu, ja. Ich meine, wenn Ashkenazi es gesagt hat, dann habe ich keinen Grund, hier Zweifel zu stellen, denn das eigentlich ist für ihn kein gutes Zeichen. Da sollte was passieren und er ist ja nicht in der Loop, wie man sagt. Aber in der Tat, glaube ich, der 1. Juli stand im Raum. Wie Herr Lintl gesagt hat, ob es eigentlich der internationale Druck, der Benny Gantz zur Überlegung über seine falsche Entscheidung geführt haben, sich noch einmal dem gesamten Konzept der Annexion zu überlegen, stellt man im Raum. Aber für mich am Ende kann Netanyahu sich in diese Sache überhaupt nicht bewegen, solange er kein grünes Licht von Trump hat. Und das offensichtlich hat er ja nicht bekommen.
Ja, eben, da sind wir schon wieder bei den USA. Peter Lintl hat es eben auch gerade angesprochen. Andreas Nick, es gab am Dienstag, dem Tag vor diesem 1. Juli, ein Treffen von Netanyahu mit einer amerikanischen Delegation. Da soll es um Alternativen zur Annexion gegangen sein. Können Sie sich vorstellen, dass ausgerechnet die Amerikaner jetzt Netanyahu zurückhalten?
Das ist von außen sehr schwer einzuschätzen. Das ist natürlich auch mit Blick auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ein sensibles und ja nicht auch dort unkontroverses Thema. Insofern ist da auf beiden Seiten in den USA, aber auch in Israel sicherlich eine gewisse innenpolitische Dynamik mehr bestimmend für diesen Prozess. Das ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, aber es gehört zu der Gesamtausgangslage, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben.
Ruth Deibes, Sie sind diplomatische Vertreterin der Palästinenser hier in Berlin. Was ist denn Ihre Haltung zu diesem Plan der israelischen Regierung überhaupt?
Also ich bin Botschafterin Palästinas und leite der palästinensischen Mission. Also es ist klar, dass wir über das Timing sprechen und nicht über das Prinzip Annexion als Völkerrecht widrig. De facto Annexion existiert schon, also der palästinensischen Gebiete. Die Gefahr ist, dass es fortgeschritten wird in anderen Formen und dass es nicht entschieden, noch nicht, auch wenn wir heute am 3. Juli sind, dass es gestoppt werden kann und dass der internationale Druck auch so groß bis jetzt ist, dass es klar Signale gibt, dass es gestoppt werden könnte. Vor allem der Trump-Plan hat ja das grüne Licht eigentlich gegeben, dass damit überhaupt angefangen wurde.
Der Trump-Plan, den er Ende Januar vorgestellt hat, der sogenannte Jahrhundertdeal, war ja sozusagen die Vorlage überhaupt erst zu diesem Plan der israelischen Regierung. De facto, haben Sie gerade gesagt, ist die Annexion eigentlich da. Was würde sich denn de facto oder ganz praktisch, Herr Lintel, vielleicht an Sie die Frage, ändern, wenn jetzt diese Annexion auch noch juristisch käme?
Naja, das kommt natürlich darauf an, in welchem Umfang die Annexion kommen würde, ob wir wirklich über diese 30% des Trump-Plans sprechen oder über einzelne Siedlungsblöcke. Wenn diese 30% des Trump-Plans kommen, wird sich für die Palästinenser, die in diesen Gebieten leben, natürlich ganz massiv was ändern, weil sie dann in abgeschiedenen Enklaven liegen, noch weniger Bewegungsfreiheit haben, palästinensisches Privatland noch leichter beschlagnahmt werden kann. Und grundsätzlich international gesehen ist das natürlich ein massiver Bruch internationalen Rechts. Und das muss man diskutieren, wie man darauf reagiert.
30% des Westjordanlandes zu annektieren, das ist ein Teil dieses Plans. Was gehört noch alles dazu, Andreas Nick?
Teil des Problems ist ja im Moment, dass wir das gar nicht wissen, was in den ganz konkreten Plänen der israelischen Regierung vorgesehen ist. Wir haben ja den Trump-Plan auch von deutscher Seite immer sehr kritisch kommentiert, insbesondere auch vom Verfahren, weil er einen einseitigen Vorschlag macht, einen, der eben nicht das Ergebnis von offenen Gesprächen und Verhandlungen ist. Es gibt sicherlich Elemente in diesem Plan, wenn es um wirtschaftliche Impulse auch für die Entwicklung wirtschaftlicher Aktivitäten in den palästinensischen Gebieten gibt, wo es durchaus Ansatzpunkte gibt. Aber das kann natürlich nur erfolgsversprechend sein, wenn es eingebettet ist in eine verhandelte Lösung und nicht eine, die einseitig einer Partei aufoktroyiert wird.
Also nochmal 30% des Westjordanlandes zu annektieren, das gehört ja auch zum israelischen Plan. Shimon Stein, wissen Sie, was sonst noch alles dazugehört zu diesem Plan?
Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob jemand eigentlich eine klare Vorstellung hat, was das bedeutet. Übrigens muss man auch das feststellen, dass die Annexion ist nur eine Dimension des Plans. Und auch die Amerikaner wollten die Umsetzung des gesamten Planes sehen und nicht nur diese einzige Dimension, die für Netanyahu sehr wichtig war. Und alles dreht sich um die Person Netanyahu und sein Erbe und ja nicht um die Sache. Ich halte dieses Vorhaben für falsch, strategisch aus allen Ecken und Punkten. Und ich kann nur hoffen, dass aus welchen Gründen wie auch immer, wird das überhaupt nicht dazu auch kommen.
Was man jedenfalls den Zeitungen an Informationen entnehmen kann, da heißt es eben, dass die existierenden Siedlungen in diesem Gebiet im Westjordanland legitimiert werden soll, dass israelisches Recht auf diese Siedlungen und auf das ganze Jordantal angewendet werden sollen, dass alle Siedlungen auch tief im Palästinensergebiet bleiben können, dass israelische Militär die Sicherheitskontrolle über ihre Territorium hätte, mit einem Grund übrigens, warum das Militär selber nicht sehr begeistert ist von dem Plan. Frau Deibis, man muss ja, glaube ich, wirklich auseinanderhalten, der israelische Plan und die US-amerikanische Vorlage von Ende Januar. Da stand auf der einen Seite Annexion 30% des Westjordanlandes drin, aber es stand eben auf der anderen Seite auch drin, dass die Palästinenser ein zusammenhängendes Territorium bekommen sollen, einen eigenen Palästinenserstaat bekommen sollen. Da stand ja mit drin, das ist aber in dem israelischen Plan oder zumindest in Netanyahus Plan, wenn es offensichtlich ein ganz persönlicher Plan ist, nicht mit drin, sondern nur der Teil der Annexion.
Ja, aber es stand auch zerstückelte Enklaven, die überhaupt nicht lebensfähigen Staat ausmachen könnte. Was zynisch ist, dass wir jetzt diskutieren, was in dieser Plan und was Netanyahu macht und was die 30% ist, statt dass wir über die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung, die noch bisher die einzige politische Lösung, worüber auch internationaler Konsens gibt und im internationalen Recht verankert sind, sehen wir uns Palästinenser und die internationale Gemeinschaft immer vor Tatsachen, dass wir diese einseitige Schritte, völkerrechtswidrige Schritte entgegenwirken müssen. Bisher eigentlich hat die Weltgemeinschaft tatenlos hingeschaut. Der sogenannte Trump-Plan stellt alles auf den Kopf und hat eigentlich dazu geführt, dass wir heute davor stehen, de facto Annexion zu de jure Annexion zu verwandeln, und stellt die vor allem die Weltgemeinschaft, die EU, die UN, alle vor der Frage, welche Maßnahmen unternimmt man, um das zu stoppen und, wenn es nicht möglich ist, zu sanktionieren. Wir sind heute an einem Punkt gelandet, Point of No Return, also es gibt kein Zurück mehr. Und deswegen die Besatzung neu zu definieren oder zu normalisieren, wird nicht funktionieren. Und die Realität ist, egal wie wir das nennen, das sind zwei Rechtssysteme, die für zwei Völker gelten. Und das wird verfestigt per Gesetz. Und das ist eine Verfestigung eines Apartheidsystems. Die Frage sollte nicht an die Palästinenser gestellt werden, sondern an die internationale Gemeinschaft. Was macht man da vorbeugend? Welche Maßnahmen will man ergreifen? Sind die Signale bisher klar genug, um so einen Schritt zu stoppen? Diese 30% beinhaltet Jerusalem, einschließlich Ostjerusalem, beinhaltet das Jordantal, wo eigentlich die Palästinenser systematisch vertrieben wurden. Die Regierung Netanyahus zielt drauf, das Land ohne die Palästinenser zu haben. Und um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen daran zu erinnern, worauf diese Zwei-Staaten-Lösung basiert war: Land für Frieden. Und das war unser Hauptprinzip, worüber wir über Jahrzehnte verhandelt haben. Und schleichend wurde uns das Land weggenommen. Und heute stehen wir nur, um zu diskutieren, wie viel, 30% oder 10% oder 5%. Das ist alles völkerrechtswidrig.
Wir müssen über die Maßnahmen, über die Reaktionen natürlich unbedingt sprechen. Wir müssen über die Rechtsgrundlage sprechen. Das werden wir gleich tun. Aber müssen wir nicht auch über diesen Plan sprechen? Weil Sie haben es ja selbst genannt, Point of No Return. Denn wenn dieser Plan, wenn diese Annexion jetzt umgesetzt werden, Herr Dintel, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann wäre diese politische Lösung, diese Zwei-Staaten-Lösung, von der seit Jahren die Rede und leider nur die Rede ist, unmöglich geworden, oder?
Wenn wirklich 30% der Westbank annektiert werden, wird die Zwei-Staaten-Lösung de facto, man kann immer über Theorien diskutieren, aber de facto wird sie unmöglich, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil ein palästinensischer Staat zu zerklüftet wäre auf diesem Territorium, das ist nicht möglich. Und zweitens natürlich auch, weil es in Israel große rechtliche Hürden gibt, Territorien zurückzugeben. Dazu bräuchte man 80 von 120 Knesset-Mandaten, und die wird man auf absehbare Zeit nicht bekommen. Es wird sehr, sehr schwierig werden, eine solche Annexion zurückzudrehen. Also auf dem Gebiet des Trump, oder wenn wirklich 30% annektiert werden würden, wird es keinen palästinensischen Staat geben. Aber, das sage ich auch dazu, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 30% annektiert werden.
Wenn, dann wäre diese Zwei-Staaten-Lösung hinfällig. Ein Land ohne Palästinenser, hat Frau Deibes gesagt. Das ist das eigentliche Ziel Israels oder jedenfalls von Netanyahu, Shimon Stein. Denn man fragt sich, wenn man all diese Dinge liest und auch die Kritiker dieses Plans, das eigene Militär, was da vorsichtig ist und sagt, das wollen wir auf keinen Fall, die Nachbarländer, die Einspruch erheben, die EU, die UN. Was hat Israel davon? Was gewinnt Israel, wenn es diesen Plan durchsetzt, im Vergleich dazu, was es an politischem Schaden erleiden könnte? Aber das ist das die Antwort, das Ziel, eben ein Land ohne Palästinenser dort zu haben?
Ach, wissen Sie, ich höre die palästinensische Vertreterin, sie ist ja Botschafterin und sie ist verpflichtet, treu der Linie zu sein. Aber das Gefühl, dieses Déjà-vu, hätte mir gewünscht, dass genauso wie zahlreiche Israelis über die Annexion reflektieren, und zwar ganz kritisch und auch über den Plan, dass man auch innerhalb des palästinensischen Lagers eine kritische Reflexion über sein eigenes Verhalten über die Jahrzehnte, immer die einseitige Schuldzuweisung. Da langsam wird es auch für Menschen wie ich, die jetzt kritisch den Trump-Plan sehen, die ja keinen Sinn in der Annexion auch sehen, alles eigentlich Schuldzuweisung geht in eine einzige Richtung. Wissen Sie, in diesen Monaten hätten die Palästinenser einen Plan auf den Tisch gelegt. Und so könnte es auch dem Weißen Haus zu Überlegungen auch führen. Und so hätten wir uns vielleicht in eine andere Runde gefunden, wo der Tarnplan und der palästinensische Plan auf dem Tisch. Aber jetzt, einen Tag vor dem 1. Juli, übergibt man dem Quartett einen Plan, eine Alternative. International weiß man genau, was dort steht. Zwei Wochen vorher bemüht sich der deutsche Außenminister bei den Palästinensern auch und kommt mit leeren Händen. Davon etwa mehr zu reflektieren über sein eigenes Verhalten wäre auch gut. Nicht, dass, wie gesagt, alles muss man an die Palästinenser zuschieben. Israel hat auch, weiß Gott, einen Beitrag zu der verfahrenen Lage, in der wir uns auch heute befinden.
Dann nochmal ganz klar, Herr Stein, was ist Ihre Erwartung alles an die Palästinenser in dieser Situation? Was hätten Sie da jetzt erwartet?
Ich spreche ja nicht über 2000, ich spreche nicht über 2008. Seit 2014, seit dem Kerry-Versuche, haben wir von denen gar nichts mehr gehört.
Weil die Gespräche ja
abgebrochen sind. Ich wünsche mir, dass man einen Weg findet, sei es mit der deutschen Bemühungen, europäische Bemühungen, wie auch immer, des Quartetts, dass man die Parteien zum Verhandlungen auch führt, wo der Trump-Plan, aber auch ein palästinensischer Plan auf dem Tisch liegt.
Und lassen wir Frau Deines mal darauf antworten, denn es gibt ja immerhin zum ersten Mal seit diesem Zeitpunkt, den Sie genannt haben, 2014, die Bereitschaft zu direkten Gesprächen. Frau Deibes, einen eigenen Plan?
Plan ist der Plan der Weltgemeinschaft, der basiert auf die UN-Resolution. Ich weiß nicht, was man von uns jetzt erwartet, dass wir was Neues vorlegen. Das liegt vor, da liegt internationaler Konsens. Und wenn das nicht umgesetzt werden kann, wird von uns Palästinenser verlangt, dass wir nachgeben und dass wir auch jetzt mit einem neuen Vorschlag, es gibt keinen neuen Vorschlag. Der Vorschlag, der vorliegt, ist der von den zwei Staaten mit den anerkannten Parametern. Also da wird keine Kompromisse, keine Konzessionen mehr gemacht. Das war der schmerzhafte Kompromiss und Herr Stein weiß das ganz gut. Nur wenn die andere Seite, stärkere Seite, das ablehnt und immer von den Palästinensern verlangt, dass sie noch mehr aufgeben und die Schuld zuschiebt, dass es nicht funktioniert, ich glaube, das ist nicht richtig. 2014 sind die Gespräche, die Verhandlungen abgebrochen, weil der damalige Premierminister, der israelische Premierminister Olmert ins Gefängnis musste. Und deswegen sind die Gespräche abgebrochen. Also das heißt, man hatte schon etwas erreicht auf der Basis, auf dem man die Vereinbarung in Oslo getroffen hat. Jetzt, wenn man uns sagt, Palästinenser, die zwei Staaten sind vorbei, sollt das vergessen, ihr sollt wieder euch mit 70% zufrieden geben. Das heißt, 22% des historischen Palästina, das ist Ost-Jerusalem, Westbank und Gaza. Das ist 22% des historischen Palästinas, wo der palästinensische Staat entstehen sollte. Wenn diese Lösung trotz aller UN-Resolutionen nicht mehr umsetzbar ist, dann sollen wir wissen, dass es nicht mehr geht, weil eben mehr Konzessionen wird nicht von der politischen Führung kommen. Es wird schon Kompromisse gemacht, dass wir diese sogenannten Siedlungsblöcke im Rahmen eines Landaustausches vereinbart haben, nicht im Rahmen eines unilateralen Schrittes. Oder dass wir Ost-Jerusalem als Hauptstadt des palästinensischen Staates, West-Jerusalem als Hauptstadt Israel, dass wir internationale Truppen, UN-Truppen, wie auch immer, an die Grenze von 67 akzeptieren, um die Sicherheitsbedürfnisse Israel zu befriedigen. Also wir waren sehr kompromissbereit, wenn es um die Umsetzung geht. Aber wenn es um die Parameter geht, um die Grenzen von 1967, um Ost-Jerusalem als Hauptstadt, um die Flüchtlingsfrage, das ist alles verankert in UN-Resolutionen. Das ist nicht verhandelbar. Das heißt, Verhandlung bedeutet nicht Verzicht auf die eigenen Rechte, auf das Selbstbestimmungsrecht des eigenen Volkes
Kommen wir jetzt zu dem völkerrechtswidrig, denn das wollen wir jetzt noch mal geklärt haben. Was ist denn, Andreas Nick, wissen Sie es, die Rechtsgrundlage oder die Erklärung der israelischen Seite, warum sie sagt, wir können diese Annexion jetzt vornehmen?
Ich kann nur die Position der deutschen Politik zu dieser Frage beschreiben. Der Bundesaußenminister war ja auch im Juni nochmal in Israel, in Jordanien. Wir haben diese Woche im Deutschen Bundestag uns auch noch einmal in einer Resolution klar zu dieser Frage geäußert. Eine solche Annexion wäre nach unserer Einschätzung ein klarer Verstoß gegen internationales Recht. Und er ist eben darüber hinaus auch geeignet, die nachhaltige Sicherheit Israels zu gefährden, aber auch die Identität Israels als jüdischer und demokratischer Staat. Und auch das ist ja eine Frage, die auch in der israelischen Gesellschaft in hohem Maße umstritten ist. Und deshalb ist unser wichtigstes Anliegen in dieser Situation, dass es jetzt nicht zu einseitigen Schritten kommt, dass wir auch an einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung festhalten. Und dort müssen natürlich auch beide Seiten wieder miteinander ins Gespräch kommen. Wechselseitige Schuldzuweisungen helfen da niemandem. Ich glaube, auch die palästinensische Seite ist gefordert, auch über Wahlen und Reformen in ihrer eigenen Struktur ihre Legitimität und Glaubwürdigkeit für mögliche Verhandlungen zu erhöhen. Wir sind als Deutsche natürlich jetzt mit dem Vorsitz im UN-Sicherheitsrat in diesem Monat, aber auch mit der EU-Ratspräsidentschaft in besonderer Weise gefordert. Wir sehen uns in einer historischen Verantwortung auch für die Sicherheit Israels. Umso mehr fühlen wir uns aber auch in der Pflicht, vor einem offensichtlich völkerrechtswidrigen Konflikt verschärfen und die stabilisierenden Schritt nachhaltig zu warnen.
Offensichtlich völkerrechtswidrig. Peter Lintl, die israelische Seite hat ja aber eine Erklärung dafür, warum es aus ihrer Sicht nicht völkerrechtswidrig ist.
Naja, die israelische Erklärung geht darauf zurück, dass dieses Gebiet zunächst einmal von Jordanien völkerrechtswidrig annektiert wurde, nach dem Krieg von 1947-48. Also von Jordanien besetzt wurde. Daraufhin wurde die Westbank von Israel im Sechstagekrieg besetzt. Dadurch, dass es bereits vorher völkerrechtswidrig von Jordanien besetzt wurde, sagen die Israelis, das ist disputed land, also umstrittenes Land und nicht besetztes Land. Und damit sind die Israelis international relativ allein. Es gibt einige Stimmen in den USA, die es genauso sehen. Aber das ist die Erklärung der Israelis.
Der Nahe Osten vor einer neuen Unordnung, das ist heute unser Thema hier im Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Leiter eines Forschungsprojektes zu Israels Sicherheitspolitik. Mit Andreas Nick, CDU-Bundestagsabgeordneter, Nahostexperte und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Shimon Stein, früherer Botschafter Israels in Deutschland und Hulut Daibes, Botschafterin der Palästinenser. Kommen wir mal zu der Frage der Maßnahmen, zu der Frage der Reaktion. Andreas Nick vom Deutschen Bundestag haben Sie eben schon gesprochen. Der hat am 1. Juli einen Antrag beschlossen, das Vorgehen Israels anzuprangern. Reicht Ihnen persönlich eigentlich diese Formulierung als Reaktion?
Wir haben da auch in einem intensiven Diskussionsprozess versucht, einen möglichst breiten Konsens auch im Deutschen Bundestag in dieser Frage zu erreichen. Man muss sehen, dass das deutsch-israelische Verhältnis ein ganz besonders sensibles ist, auch eines, das für uns aus deutscher Sicht ein besonderes Geschenk und Privileg angesichts der historischen Belastungen ist und wir mit einer besonderen Sensibilität vorgehen. Auf der anderen Seite sind wir gerade jetzt auch in unserer zentralen Rolle in der Europäischen Union gefordert, eine möglichst gemeinsame, einheitliche Haltung der Europäischen Union zu ermöglichen, für die dann möglicherweise eben nicht nur die spezifische deutsche historische Betroffenheit der einzige Maßstab sein kann. Ich glaube, mit dem Blick nach vorne ist die EU insbesondere geeignet, als glaubwürdiger Vermittler auch einen wiederbelebten Prozess mit in Gang zu bringen. Dafür setzen wir uns ein. Ich glaube, es ist jetzt nicht vorrangig der Zeitpunkt, über eine weitere Eskalation und einseitige Maßnahmen zu reden, sondern insbesondere darüber, jetzt diesen einseitigen Schritt möglichst noch zu verhindern im Dialog mit unseren israelischen Partnern und zum anderen die Tür zu öffnen, dass wir wieder auf einen wirklichen Verhandlungsprozess und einen Dialog der Konfliktparteien in der Region zurückkommen können.
Herr Stein.
Mit Verlaub, ja. EU als glaubwürdiger Vermittler, bedauerlicherweise die Wahrnehmung, die Israelis über die Haltung der Europäischen Union im Laufe der Jahrzehnte eben hat, ist ja nicht eigentlich so glaubwürdig, bedauerlicherweise, weil aus der Wahrnehmung mehrerer Israelis die Europäische Union verhält sich in diesem Konflikt unausgewogen. Davon, ich glaube, die Europäische Union, das habe ich schon bereits seit geraumer Zeit gefordert, soll etwas eine bessere Öffentlichkeitsarbeit in Israel, damit die Israelis von der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und der Rolle der Europäischen Union, die ich glaube, die Europäische Union hat eine Rolle, und zwar eine wesentliche Rolle in diesem Konflikt und generell in der Region, dass diese Wahrnehmung von Einseitigkeit korrigiert wird. Und vielleicht nutzen Sie die 6 Monate, die Sie haben, um etwas für Ihre PR als Europäische Union in Israel was zu tun, damit Israelis bereit wären, die Europäische Union als Makler in der Konflikt auch wahrzunehmen und nicht mit Misstrauen, mit dem Israelis die Europäische Union und das Halten der Europäischen Union begleiten.
Dieses Misstrauen gibt es nicht nur auf Seiten der Israelis, sondern auch, Frau Deibes, auf Seiten der Palästinenser.
Ja, also das ist eigentlich keine Entscheidung des Ermessens, welche Maßnahmen es ergriffen werden müssen. Das steht im Völkerrecht und die Instrumente sind bekannt, und das ist die Verpflichtung. Ich denke, einzelne Staaten und die EU und der internationalen Gemeinschaft entsprechend auch diese Maßnahmen zu ergreifen. Es sollte keine Ausnahme hier sein. Auch wenn es um Israel geht.
Mit Instrumenten meinen Sie Sanktionen?
Alles, die ganze Palette, wirtschaftliche Zusammenarbeit, militärische Kooperation, Waffenexport, die Verpflichtung zu differenzieren zwischen dem Staatsgebiet Israels als Staat und die besetzten Gebiete, die auch nach Völkerrecht als besetztes Gebiet gilt und nicht als disputed, wie hier gesagt wurde.
Andreas Nick, was ist von der EU zu erwarten unter deutscher Führung in den nächsten 6 Monaten?
Ich meine, diese Diskussion verdeutlicht ja, dass es sehr unterschiedliche Erwartungen der beiden Parteien in der Region auch an die Europäische Union gibt und dass es in der Europäischen Union natürlich auch eine ganze Bandbreite von Positionen gibt. Es gibt Mitgliedstaaten, die sicherlich eher auch auf eine einseitige Anerkennung des Staates Palästina setzen. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sich ja auch öffentlich wie Hasselborn aus Luxemburg über mögliche Sanktionen gegen Israel geäußert hat. Auf der anderen Seite gibt es etwa in Ungarn und Österreich eine höhere Affinität zu Herrn Netanyahu, aus welchen Gründen auch. Und es gibt insbesondere aus deutscher Sicht die Priorität und den Wunsch, eine gemeinsame europäische Position zu erreichen und damit konstruktiv in diesen Prozess einwirken zu können.
Aber Sie sagen es ja schon selbst, gemeinsame europäische Position, wie wollen Sie die erreichen? Auf der einen Seite, Sie haben sie genannt, Luxemburg, Schweden, Finnland, Belgien, Irland, das sind Länder, die sich klar gegen die Annexion aussprechen. Dann gibt es Länder wie Ungarn, Lettland, Tschechien, Polen, die auf Seiten eher Netanjahus zu finden sind. Die Meinungen gehen da ja sehr weit auseinander. Wie können Sie da zu einer gemeinsamen Haltung kommen? Erwarten Sie das wirklich?
Das ist natürlich auch eine Frage des Prozesses, auch eine Frage der Verantwortung auch der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, es gibt etwa in der Frage der völkerrechtlichen Einschätzung einen, nach meinem Kenntnisstand, einen breiten Konsens in der Europäischen Union. Da gibt es, glaube ich, niemanden, der das für einen völkerrechtlich zulässigen Vorgang hält, der dort aktuell diskutiert wird. Es gibt möglicherweise unterschiedliche politische Bewertung. Unser Bemühen ist es jedenfalls, dass wir versuchen, dem Ganzen eine konstruktive Wendung zu geben, insbesondere wieder den verhandelten Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Das ist natürlich immer die schlichteste Erwartung und die vermeintlich einfachste Lösung, sich einfach auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Und ich glaube, gerade weil wir in Europa durchaus die Bandbreite der Anliegen beider Konfliktparteien in den Blick nehmen können, sind wir vielleicht auch besser in der Lage als andere, die sich einseitig positionieren, dort vermittelt tätig zu werden.
Der ehrliche Makler zu sein, wie das Außenminister Maas ja auch gesagt hat. Also Andreas Nick sagt, es gibt eine einheitliche Einschätzung innerhalb der EU, eine einheitliche völkerrechtliche Einschätzung. Es gibt auf der anderen Seite, wie Frau Deibes, Botschafterin der Palästinenser, sagt, klare Instrumente, klare Vorgaben, was dann für Reaktionen kommen müssen. Werden die kommen, Peter Lintl? Was erwarten Sie?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, zunächst mal muss man sagen, was man jetzt auch in dieser Diskussion schon hört, ein ehrlicher Makler wird in den beiden Ländern nicht unbedingt als solcher anerkannt werden, weil der Konflikt erlaubt es nur bedingt, einen Makler zu akzeptieren, weil man dann ja ein Stück weit die andere Seite schon mit akzeptieren muss, weil es um Kompromisse geht. Natürlich kann das Europa versuchen, also Sanktionen wird es in Europa meines Erachtens nicht geben, weil dazu das Einstimmigkeitsprinzip vorliegen muss. Was gerade passiert, und das finde ich sehr gut, ist eine Offensive in öffentlicher Diplomatie. Also wir hatten Boris Johnson jetzt, der aus der EU bald ausscheidet, der einen Brief geschrieben hat in einer israelischen Zeitung. Wir hatten gestern einen Brief von 4 europäischen Botschafterinnen und Botschaftern. Wir hatten ein langes Interview der deutschen Botschafterin Wasm Rainer in Yediot Achronot. Und wir hatten natürlich auch den Besuch von Heiko Maas in Israel. Das ist, und das haben Sie auch schon angedeutet, das ist eine wichtige Sache, dass sich die EU erstmal wieder sichtbar macht im Nahen Osten, im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, weil das hat mir in den letzten Jahren tatsächlich gefehlt. Darüber hinaus, und da spielt natürlich Deutschland eine besondere Rolle, muss man sehen, welche Maßnahmen der EU noch zur Verfügung stehen. Für Deutschland ist es schlicht sehr schwierig, Sanktionen zu fordern, nicht wegen dem internationalen Recht, sondern wegen der besonderen historischen Beziehung zu Israel. Für andere europäische Staaten sieht das ganz anders aus. Und da steht aber Deutschland jetzt in der Pflicht, eine Rolle zu finden, wie man die deutsche Position mit der europäischen Position vereinen kann und aber bestenfalls die Annexionen noch verhindern kann. Und das scheint mir eine sehr schwierige Rolle zu sein.
Simon Stein, wie könnte die EU zu einem ehrlichen Makler für Israel werden oder auch zu einem akzeptierten Makler? Was ist Ihre Meinung?
Die Europäische Union hier muss sich ganz genau überlegen, ob sie ja eigentlich will, einen Plan auf den Tisch zu legen. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein soll, sondern einfach sich zu überlegen, Herr Maas hat in Israel über ein internationales Format gesprochen. Er hat ja nicht so ausgelotet, was damit gemeint wird. Das Quartett, auch hier sehe ich große Schwierigkeiten mit Hinblick auf die gegenwärtige Lage mit Amerika von Trump und der Vereinten Nationen, die für Israel als Vermittler oder als Makler überhaupt nicht in Frage kommt, sodass die Frage, die Sie hier stellen, ist, eine gute Frage, aber zunächst, glaube ich, sollen die Bemühungen darauf hingehen, die Annexion zu vereiteln. Es geht hier darum, dass zumindest bis November, wo die Wahl in Amerika stattfinden, gebunden mit der Hoffnung, dass ja es ja nicht zu einem Wahlsieg von Trump kommt, dass die Amerikaner werden sich von neuem ihre Position überlegen.
Das ist natürlich auch gleichzeitig der Grund, warum Netanyahu jetzt das Gefühl hat, offensichtlich ein bisschen schnell machen zu müssen, eben wegen der Wahl.
Ja, das ist mir klar, warum die Zeit für Netanyahu drängt und warum er dieses Fenster als historisch sieht. Aber er handelt ja mehr Netanyahu als im Interesse des Staates Israel. Mhm. Und das ist für mich ein Problem. Aber vorher hat man über diese Point of No Return, ja, ich neige auch zu sagen, dass mit einer Annexion wird es durchaus schwierig, wenn vielleicht unmöglich sein. Aber Israel hat auch die Souveränität an die Golanhöhen vor örtlichen Zeit auch angewendet. Und trotzdem, Ehud Barak als Ministerpräsident, Rabin als Ministerpräsident und auch sogar Netanyahu als Ministerpräsident waren bereit, trotz der Anwendung der Souveränität über die Zukunft des Golanheits zu diskutieren. Diese Point of No Return, ja, es ist gut für Sendungen darüber zu sprechen und zu spekulieren, aber so aussichtslos soll die Lage nicht aussehen, weil ich sehe ja nicht eine andere Lösung, die ja Israel jüdisch, demokratisch, sicher und moralisch aussehen wird, wie diese Zwei-Staaten-Lösung, die ja unbedingt zu einer Trennung zwischen uns und den Palästinensern kommen muss, um unsere Interessen zu verteidigen.
Die Zwei-Staaten-Lösung, da widersprechen Sie sich nicht, Frau Deibissen.
Die anderen zwei Szenarien, die ich sehe, wenn es nicht zur Zwei-Staaten-Lösung kommt, wäre ein Staat Und das wäre ein Staat, der gleiche Rechte gewährt für alle Bürger. Oder ein Staat mit zwei rechtlichen Systemen. Und das wäre Apartheid für mich. Also, Zwei-Staaten-Lösung ist im Interesse der Israelis in erster Linie. Es geht nicht nur darum, die Annexion zu stoppen. Es geht auch darum, endlich mal seriös über die Umsetzung der zwei Staaten, um die Besatzung zu beenden und um Sicherheit für alle zu gewähren und nicht nur jetzt diese einseitigen Schritte. Nein, das ist alles ein Widerspruch mit der deutschen und europäischen Außenpolitik und es gibt Maßnahmen, wie man damit umgeht und die muss man anwenden. Warum also, wir diskutieren, ist eigentlich eine Frage, die hier geklärt werden soll. Warum sollen andere Maßstäbe hier gelten? Schaffen wir einen Präzedenzfall für territoriale Konflikte? Was passiert? Gilt die Weltordnung nicht mehr? Also ich denke, das müssen wir hier ernst überlegen. Warum wir diese Maßnahmen diskutieren, dass sie nicht in Frage kommen bei diesem Fall, wenn wir uns alle einigen, dass Annexion und Siedlungspolitik völkerrechtswidrig sind und entsprechendes Handeln auch verlangt, um das endlich mal zu stoppen und dass es nicht nur so einfach weitergeht.
Tatsächlich finde ich, ist das eine ganz wichtige Frage. Wenn wir uns alle einigen, die EU, der Außenbeauftragte, hat gesagt, warnt vor bedeutenden Konsequenzen. Also die EU sagt, Annexion darf es nicht geben. Die UN, der UN-Beauftragte für den Nahostfriedensprozess, sagt, wir müssen diese Annexion verhindern. Wenn wir uns alle, wie Frau Deibes eben gerade gesagt hat, doch einig sind, die meisten jedenfalls, dass das völkerrechtswidrig ist, dass das zu verhindern ist, dann ist doch tatsächlich die interessante Frage, Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik, warum passiert dann nichts?
Also eigentlich müssen sich nur zwei Parteien sein. Das sind die Israelis und die Palästinenser. Das sind die einzigen beiden maßgeblichen Parteien. Von außen kann man vielleicht ein Stück weit einwirken, aber die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass die Einwirkung von außen begrenzt ist. Man kann darauf hinwirken, dass beide Parteien sich ein Stück weit darauf zubewegen. Das ist mal mehr, mal weniger gelungen. Und das muss man in diesem Fall sicherlich machen, um zu versuchen, die Annexionen zu verhindern. Aber auch da gebe ich Herrn Stein ein Stück weit recht. Die Palästinenser hätten im Moment auch wirklich eine gute Möglichkeit gehabt, nochmal öffentlich stark zu betonen, wir stehen zur Zwei-Staaten-Lösung, hier ist unser Plan, nicht nur so ein Non-Paper, das zum Quartett geht, sondern sich öffentlich hinzustellen, zu sagen, wir sind bereit zu verhandeln, das sind unsere Punkte, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, das ist leider nicht passiert.
Herr Lintl, der Plan liegt auf dem Tisch. Welcher Plan meinen Sie? Also der Plan liegt auf dem Tisch.
Ich weiß, dass der Plan auf dem Tisch liegt.
Ja, der liegt auf dem Tisch seit 27 Jahren. Seit Oslo liegt er auf dem Tisch.
Frau Deibes, einen Satz. Ich rede nicht um Inhalte. Ich rede davon, dass Sie diese Punkte einfach öffentlich besser vermarkten können. Und das haben die Palästinenser nicht gemacht in diesem Fall.
Ach, das ist eine Vermarktungssache. Ja, sind wir auf dem Markt im Basar.
Nein, aber Diplomatie.
Diplomatie, das machen wir. Wir setzen zynischerweise immer noch auf politische und diplomatische Arbeit und suchen die Instrumente.
Sie meinen die Hamas, oder?
Nein, ich rede mit Herrn Lintl. Und suchen Instrumente im Völkerrecht. Das muss honoriert werden. Das ist eine Botschaft, die die Palästinenser unbedingt brauchen, dass die Fortsetzung der politischen und diplomatischen Arbeit im Rahmen des Völkerrechts honoriert wird, dass es noch gilt. Das ist eine wichtige Botschaft, die wir brauchen. Ansonsten, radikale Stimmen werden schon gewinnen, wenn wir nicht liefern können. Der Plan liegt auf dem Tisch.
Stimmen werden gewinnen, sagt Hulut Deibes, wenn wir diese Situation nicht entschärfen. Shimon Stein, Sie haben eben gerade schon die Hamas angesprochen. Was befürchten Sie denn da?
Ich meine, wir haben sehr viel über Israel gesprochen und kein Wort verloren über den innerlichen Zustand, in dem sich die Palästinenser heute befinden. Kein einziges Wort. Wir wissen genau über den Chaos, der momentan dort herrscht. Wir wissen auch, dass die Führung sich dem Ende von Abbas nähert, der eigentlich auch momentan sehr umstritten innerhalb seiner eigenen Reihen. Wir haben kein Wort verloren, ob die Hamas, die immerhin eine wesentliche Stimme innerhalb der palästinensischen Bewegung ist, überhaupt für die Zwei-Staaten-Lösung steht. Ich sage es nur rhetorisch, weil wir eigentlich die Antwort wissen. Insofern glaube ich, man muss etwas heute bescheiden sein, um auch darüber ein Wort zu verlieren, wer als Partner auf der anderen Seite auch steht. Ich hätte mir nur gewünscht, im Gegensatz zum Beispiel zu der israelischen Regierung, dass es zu einer Einigkeit innerhalb des palästinensischen Lagers kommen wird, weil im Gegensatz zu manchen in Israel teile ich ja nicht die Auffassung, dass wenn zwei Einheiten entstehen in der Westbank und im Gaza, das wird israelische langfristige Interessen dienen, gar und gar nicht. Ich kann nur hoffen, dass es zu einer Einigkeit kommt, aber die ist ja nicht in Sicht. Deshalb kann Abbas sagen, was er will. Aber wenn das eigentlich keine einheitliche Zustimmung innerhalb des palästinensischen Lagers kommt, dann ist das ein bedingter und nicht das, was man sich am Ende von Verhandlungen erwartet.
Frau Deibes, hat er da nicht recht? Macht es nicht Verhandlungen schwierig, dass die palästinensische Seite tatsächlich nicht mit einer Stimme sprechen kann?
Ja, also das finden Sie nirgendwo, dass ein Volk mit einer Stimme, also das ist Teil der Demokratie, aber die Mehrheit der Palästinenser, die PLO, die legitime Vertreterin, dass alle Palästinenser verhandelt mit der israelischen Regierung und ist beauftragt, im Auftrage der alle Palästinenser zu verhandeln. Insofern glaube ich, dass es jetzt hier ein Versuch ist, um die Sachen zu drehen und um anzufangen, Besatzung als eine hässliche Völkerrechtswidrige zu rechtfertigen. Das ist eine Botschaft für mich jetzt als Person, als Palästinenserin, die unter der Besatzung geboren ist, dass ich das verdiene, dass ich unter Besatzung weiterlebe. Einen Moment,
aber es gibt nicht in jeder Demokratie eine Hamas, oder?
Richtig, nein. Aber Sie haben es vergessen und ich würde da gerne noch dran erinnern, dass wir immer noch unter Besatzung sind, dass wir natürlich die palästinensische Behörde so genannt wird, aber dass es systematisch fast ohne Zuständigkeiten geworden ist, dass wir überhaupt keine Kontrolle auf das Land hat und dass wir keine Wahlen organisieren, ist nicht, weil wir keine Wahlen wollen, weil eigentlich wir schon darauf vorbereitet waren, aber wir wollten auch die Wahlen in Ost-Jerusalem organisieren und das wurde nicht erlaubt und das nicht in Ost-Jerusalem zu organisieren, bedeutet, dass wir es akzeptieren, dass Ost-Jerusalem nicht zu einem palästinensischen Staat gehört. Das heißt, man muss immer auf die Ursachen zurückgehen, auf den Kontext, in welche nicht zu rechtfertigen. Natürlich ist mir lieber, wenn regelmäßig Wahlen stattfinden, aber dass immer mit diesen Argumenten, dass es auf der palästinensischen Seite keinen Partner gibt, nein, dann denke ich, ist Netanyahu der Partner, um Frieden zu schließen. Unser Präsident Abbas, der hat hier einen Friedensplan vorgelegt. Der Plan liegt auf dem Tisch und wir brauchen einen multilateralen Rahmen, auch mit der EU, mit den Amerikanern, internationale Begleitung, um endlich mal einen seriösen Prozess in Gang zu setzen. Wenn wir das nicht tun, dann bedeutet es weitere Unsicherheit für alle.
So, und jetzt komme ich wieder zu Ihnen, Andreas Nick, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Sie haben vorhin von einem ehrlichen Makler, Deutschland als ehrlichem Makler, gesprochen. Wir hören ja schon in dieser kleinen Runde, wie unheimlich schwierig das ist. Deutschland, ich sage das nochmal, hat die Ratspräsidentschaft der EU für das nächste halbe Jahr und den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Auch in diesem UN-Sicherheitsrat, da sitzen die USA mit Vetorecht beispielsweise. Auch von da wird es keine einheitliche Stimme geben. Was kann Deutschland in einer solchen Situation tun, um da überhaupt etwas zu bewegen?
Ich glaube, es ist nichts, wo wir jetzt als Deutsche exklusiv eine Rolle als ehrlicher Makler anstreben können, sondern immer nur im Kontext auch unserer Freunde und Partner in der Europäischen Union, gerade weil das unsere Glaubwürdigkeit auf beiden Seiten eher erhöht als reduziert. Aber Herr Lindl hat vorhin ja einen richtigen Punkt angesprochen. Am Ende ist das eine Verständigung, die zwischen Israelis und Palästinensern erreicht und anschließend auch gelebt werden muss. Und alle anderen können eigentlich nur versuchen, einen Kontext bereitzustellen, in dem das wieder möglich wird. Und das kann nicht vorrangig darin bestehen, dass man versucht, die internationale Gemeinschaft auf die eine oder andere Seite zu ziehen, sondern dass wir als internationale Gemeinschaft auch auf einen fairen Interessenausgleich, auf eine Sicherheitsstruktur, auch für eine lebensfähige Regelung auch hinwirken. Und da haben, glaube ich, beide Seiten auch eigene Diskussionen zu führen. Ich habe es vorhin angesprochen, in der israelischen Gesellschaft ist es ja in der Tat auch eine Diskussion, was ist denn die Identität eines einheitlichen Staates vom Mittelmeer bis zum Jordan. Ist das noch ein jüdischer und demokratischer Staat? Umgekehrt habe ich vorhin auch gesagt, auch die Palästinenser haben sicherlich erheblichen Nachholbedarf, Legitimität und Glaubwürdigkeit in diesen Verhandlungen zu erhöhen. Es reicht, glaube ich, nicht, sich nur auf Formeln der Vergangenheit zu beziehen, sondern die müssen ja in einer Situation auch ganz konkret mit Leben gefüllt werden. Und weil vorhin das Stichwort Sanktionen schon mal fiel, ich glaube, das ist eine Position, dass wir jedenfalls im rechtstechnischen Sinne Sanktionen gegen Israel uns von deutscher Seite nun wirklich kaum vorstellen können. Das sollte aber nicht zu der Illusion führen, dass es nicht auch negative Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen der EU und Israel geben könnte, wenn es wirklich zu solchen einseitigen Schritten kommt.
Der Kontext, von dem Sie gesprochen haben, in dem beide Seiten wieder oder überhaupt miteinander reden würden, kann natürlich nicht die Annexion sein, über die wir jetzt gerade reden, die ja für diesen 1.
Juli. Das habe ich auch deutlich gemacht.
Ja, absolut. Die für diesen 1. Juli angekündigt war. Deswegen lassen Sie uns zu der Frage kommen, Shimon Stein, früherer Botschafter Israels hier in Deutschland. Was könnte Netanyahu aus Ihrer Sicht denn überhaupt stoppen?
Ein amerikanisches Zögern, keine klare Position von Trump, der eigentlich nicht aus großer Liebe das zustimmt, sondern mit Hinblick auf seine eigene Basis, nämlich die Evangelisten, die ja heute etwa kritisch auch mit ihm umgehen, und er blickt mehr auf November als auf Netanyahu. Insofern, glaube ich, hängt es für mich maßgeblich von der Haltung des Weißen Hauses. Und wenn er von dort aus kein grünes Licht, dann wird er zögern. Er ist ja nicht ein sehr mutiger und tapferer Politiker. Das müssen Sie auch mit dem Blick auf seine Vergangenheit sehen. Er zögert, er wägt ab. Und insofern, glaube ich, auch diese Entscheidung ohne die Zustimmung von Trump wird ihm meines Erachtens, die wird er nicht erfahren. Insofern befinden wir uns auch generell, weil die Frage nach Maßnahmen der Europäischen Union und was kann man tun, dieses Zeitfenster bis November ist ja nicht nur in dieser Sache, sondern generell mit sehr viel Ungewissheit. Alle warten gespannt auf November an. Und insofern, glaube ich, können wir nur hoffen, dass dieses Zögern sowohl des Weißen Hauses und dementsprechend auch von Netanyahu wird sich hinauszögern bis nach November.
Und November, dann die Wahlen in den USA. Die USA, heißt es, will Einigkeit zwischen den israelischen Koalitionsparteien in dieser Frage. Diese Einigkeit scheint nicht da zu sein. Koalitionspartner Benny Gantz ist da offensichtlich zögerlicher. Also haben Sie die Hoffnung, dass man sozusagen dieses Zeitfenster bis November mit Diskussionen vielleicht verbringt? Joe Biden hat nämlich schon gesagt, wenn er die Wahlen gewinnt, er wird alle Entscheidungen Trumps in dieser Frage zurücknehmen. Er wird diese Annexion nicht akzeptieren. Das sind die USA. Peter Lintl, welchen Einfluss haben eigentlich die arabischen Nachbarländer? Stehen die klar an der Seite Palästinas?
Ja, das ist unterschiedlich. Aber es gab jetzt natürlich schon einige auch diplomatische Offensiven der arabischen Staaten. Ich glaube, man muss das trotzdem im Gesamtkontext sehen, also der arabischen Staaten und auch der europäischen Staaten, dass man hier sagt, wir wirken auf die Israelis ein oder auf die Israelis ein, auf die man noch einwirken kann, wie eben Benny Gantz, der zögerlicher ist. Bei Netanyahu wird sicherlich nur die, wie Herr Stein schon gesagt hat, werden nur die USA Einfluss nehmen können. Aber das muss man im Konzert machen, um dann zu versuchen, die Annexion gegebenenfalls noch bis November zu verschieben. Aber vielleicht noch einen Satz zu dem, was Herr Nick vorher gesagt hat. Ich glaube, wenn ich den Bundestagsbeschluss lese, die Resolution, und Sie haben ja gerade gesagt, man muss den Israelis auch klar machen, dass eine Annexion trotzdem negative Konsequenzen hätte. Ich glaube, das sollten Sie vielleicht den Israelis auch nochmal ausbuchstabieren, weil wenn ich viele israelische Zeitungen lese und sehr viele Israelis sind auch gegen diese Annexionen, ich glaube, die würden gerne hören, was heißt denn das für uns? Also bitte gebt uns auch etwas an die Hand, damit wir unseren Mitbürgern sagen können, was heißt denn das?
Gibt es schon eine Erklärung von ehemaligen Generälen und Offizieren aus Israel, die dringend davor warnen, auch den Friedensvertrag mit Jordanien, und da bin ich wieder bei den Nachbarländern, die Kooperation mit den palästinensischen Sicherheitskräften in den Gebieten auch zu gefährden, weil die sagen, wir können ja hier nicht jeden einzelnen Siedler dann in Zukunft schützen. Das würde es ja bedeuten, wenn man sagt, jede Siedlung muss von der israelischen Armee dann in Zukunft gesichert werden. Ein Kommentar hieß es, jedem Siedler sein Bodyguard. Das wäre für die israelische Armee Armee auch eine schwierige Sache. Jetzt komme ich noch mal zu den Nachbarstaaten. Hulut Daibes, zu beispielsweise Jordanien. Wie viel Unterstützung erfahren Sie denn da?
Es ist sowieso wunderlich, dass es ums Jordantal geht, was ja zur Grenze Jordanien ist, wo es aus dieser Front eigentlich ein Friedensvertrag besteht und auch aus Sicherheitsgründen nicht zu rechtfertigen ist. Natürlich ist vielleicht die sehr deutliche Haltung kam von Jordanien, weil Jordanien als Land genauso betroffen ist. Darüber gibt es auch Einigkeit, dass so ein weiterer Schritt wird die ganze Region in mehr Unruhen und die ganze Region destabilisieren, auch gerade Jordanien und Ägypten, die Friedensverträge mit Israel haben. Was wir von den arabischen Staaten erwarten, wie Sie sagen, also es gilt immer noch die arabische Friedensinitiative, die darauf basiert, auf die Beendigung der Besatzung. Vielleicht haben wir nicht überall genug laute Stimmen gehört, aber wir wissen ganz genau, dass es eigentlich alle arabischen Völker zu den Palästinensern stehen, zu einer politischen Lösung stehen und ohne diese politische Lösung, die endlich einen palästinensischen Staat herbeiführen, wird es keine Normalisierung mit Israel als Besatzungsmacht geben. Also wird Israel nicht als Nachbarstaat in der Region geben, was eigentlich ein Interesse auch für Israel ist, genauso wie mit Jordanien, wie mit Ägypten. Deswegen für mich gilt hier das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts. Also zu diskutieren, was kann man tun und wie kann man das und bis November verschieben, ist nur alles ein Zeichen der Hilflosigkeit, weil man hier nicht handeln kann und nicht die Instrumente, die zur Verfügung stehen, in Anspruch nehmen will, was eigentlich nicht konform, Herr Nick, mit Ihren Grundwerten und demokratischen Werte und Ihrer Außenpolitik, dass man davon absehen will, finde ich gut, dass man einen Raum für Diplomatie schafft, aber Was macht man, um das zu stoppen? Und wenn es nicht gestoppt wird, wie reagieren drauf?
Hilflosigkeit. Dass Sie uns die, Andreas Nick, genau. Ist doch vielleicht noch ein ganz gutes Stichwort zum Schluss. Empfinden Sie das manchmal?
Natürlich ist das ein ganz schwieriges Problemfeld, gerade für uns Deutsche, keine Frage. Aber wir versuchen nun wirklich auch an vielen Stellen konstruktiv einzuwirken. Das Stichwort Jordanien ist angesprochen worden. Der Außenminister war nicht umsonst ja auch in Jordanien, weil die Frage der regionalen Destabilisierung einer Annexion ja weit über Israel und die palästinensischen Gebiete hinausgeht, wenn ich mir die Bevölkerungszusammensetzung in Jordanien anschaue. Wir haben uns für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA für die Palästinenser auch nochmal in letzter Zeit finanziell in hohem Maße engagiert, um dort auch im humanitären Bereich zu einer weiteren Stabilisierung in Jordanien und im Libanon etwa beizutragen. Und weil Herr Lindl das Thema nochmal ansprach, wir müssen natürlich auch nochmal den Blick darauf richten und das sollten auch, glaube ich, die Vertreter der israelischen Regierung tun. Wenn ich etwa auf die UN-Resolution 2234 schaue, wo auch klar die Differenzierung zwischen Israel und den besetzten Gebieten auch als internationale Vorlage gemacht wird, dass eine Annexion natürlich auch hier diese Frage nochmal an Bedeutung gewinnen lassen würde, auch in der Frage, wo setzt das möglicherweise wirtschaftlicher und technologischer und anderer Kooperation auch der EU mit Israel engere Grenzen. Das muss man nicht rechtstechnisch unter dem Begriff Sanktionen fassen, das ist jedenfalls auch nach meiner Kenntnis der Diskussion schon in der Europäischen Union. Aber man sollte die Aussage, keine Sanktionen im rechtstechnischen Sinne, nicht so verstehen, dass es nicht doch negative Auswirkungen auf Zusammenarbeit geben könnte. Zumal wir ja auch die internationale Präzedenzwirkung von einseitigen Gebietsveränderungen sehr sorgfältig im Blick haben müssen, auch im Blick auf andere Situationen.
Die Frage nach dem Wort der Hilflosigkeit sind Sie zwar wortreich umgangen, aber ich glaube, die Antwort ist trotzdem angekommen. Der Nahe Osten vor einer neuen Unordnung, das war unser Thema im Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur mit Andreas Nick, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, mit Shimon Stein, früherer Botschafter Israels in Deutschland, mit Hulut Daibes, diplomatische Vertreterin der Palästinenser in Berlin und mit Dr. Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen allen.